Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und bei uns ist heute zu Besuch Ismail Albas. Ahlan, Ismail.
Ahlan Fik.
Schön, dass du hier bist. Thema natürlich, wie so oft, kein so freudiges Thema, wenn man sich mit Politik beschäftigt. Heute geht es um Wasser in Palästina, im Spezifischen um Wasser dann auch in Gaza, aber wir werden auch über das Westjordanland etwas reden. Vielleicht sage ich erstmal was zu deiner Person, damit alle Leute wissen, wer du eigentlich bist. Ja. Wir beide kennen uns vom Musikunterricht.
Ja.
Wir haben denselben Musiklehrer. Und so sind wir aufeinander gestoßen. Ja. Du bist Mikrobiologe, promovierter Mikrobiologe. 84 hast du promoviert an der FU.
Ja.
Du warst als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, auch in Jordanien an der Royal Scientific Society und an der FU Berlin. Warst du Projektleiter bei der GIZ. Mhm. 1993 bis 2000 hast du ein Wasserprojekt geleitet.
Mehrere
Wasserprojekte in palästinensischen Autonomiegebieten, Westbank und in Gaza für die GIZ. Und 2003 bis 2008 warst du sogar GIZ-Projektleiter. Was ist GIZ, kannst du
das
sagen?
Das ist das Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Genau, okay. Ja. Also Projektleiter für ein regionales Wasservorhaben in Palästina, Jordanien, in Libanon. Und seit 2020 bist du Freelancer und Gutachter für alles, allerlei Wasserfragen.
Genau.
So, deswegen bist du ja auch hier der richtige Gast, weil wir hatten vor einer langen Zeit, hatten wir mit dem mit Clemens Messerschmidt gesprochen, der leider mittlerweile letztes Jahr verstorben ist. Ihr kanntet euch auch.
Ich kannte ihn, ja.
Damals hatten wir mit Clemens hauptsächlich über das Westjordanland besprochen. Wir wollten dann noch eine Folge zu Gaza machen und das ist dann leider aufgrund seines Ablebens nie zustande gekommen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das jetzt auch ein bisschen in seinem Sinne nachholen können. So, vielleicht kannst du uns mal, das habe ich damals den Clemens auch gefragt, vielleicht kannst du uns kurz mal zur Einführung erklären, was ist eigentlich Hydrologie, was ist diese Wasserwirtschaft da und was macht man so als jemand, der so ein Wasserprojekt leitet wie du?
Ja. Na gut, Hydrologie ist so eine wissenschaftlicher Begriff und beinhaltet auch das Wissen über Wasser, egal wo sich Wasser befindet, ja, also auf der Erde, unter der Erde, Atmosphäre, also Wasserverteilung, Wasservorkommen, Wasserverbrauch und so weiter. Das ist so eine Wissenschaft, der mit allen wissenschaftlichen Fragen des Wassers auch beschäftigt. Also man kann es natürlich als Begriff auch abgrenzen, man sagt Wasserwirtschaft, das ist ja eher der wirtschaftliche Begriff, mehr so die Bewirtschaftung des Wassers, während Hydrologie mehr auch die wissenschaftliche Eingrenzung. Und also, aber Überschneidung gibt es eigentlich überall, also zwischen Hydrologie, Hydrogeologie, Wasserwirtschaft und so weiter. Das ist die Wissenschaft des Wassers, kann man sagen, ja.
Okay, und ja, besonders interessant wird es in Bezug auf Palästina natürlich deswegen, weil man da immer wieder von sogenannten Wasserkrisen hört. Jetzt gerade in Gaza, das ist nochmal was ganz anderes, beziehungsweise hat natürlich auch nochmal die Hintergründe des Krieges, dazu kommen wir auch.
Ja.
Damals hatten wir mit Clemens über die sogenannte Wasserkrise im Westjordanland gesprochen. Auch du hast da Projekte geleitet. Kannst du mir vielleicht mal kurz erzählen, diese Wasserprojekte, die du da geleitet hast oder mitgemacht hast auch?
Ja.
Worum ging es da und was waren die Herausforderungen eigentlich für diese Projekte?
Also ich meine, erstmal hast du ja diesen Begriff Krise genannt, das ist ja total richtig, vollkommen richtig, weil wir haben ja mit einer Region zu tun, Palästina, Jordanien, die knappste Wasserressourcen weltweit also sind. Also, und beide Länder kann man ja nicht abgrenzen voneinander, weil das gehören sie geografisch eigentlich sehr stark dazu, also mit dem Jordanfluss dazwischen. Aber die Vorkommen, die Grundwasservorkommen, die über Regenwasser sich als Grundwasser sammeln, ne, in Jordanien, Palästina, sind sehr begrenzt. Also Jordanien zum Beispiel hat ungefähr 200 Kubikmeter pro Kopf und Jahr. Ja. Das ist die Menge, die auch die Jordanier auch haben, die auch zur Verfügung haben für alle möglichen Tätigkeiten.
Ist das aber viel, wenig?
Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig in Palästina. Aufgrund der israelischen natürlich Besatzung, die totale Beschränkung, die Zugang zu Wasserressourcen, verfügen die Palästinenser über ungefähr auch 200, sogar auch unter 200 Kubikmeter pro Kopf im Jahr. Es ist zu wenig natürlich, weil es gibt ja auch Richtlinien von der Weltgesundheitsorganisation, die gehen davon aus, wie viel überhaupt ein Land Wasser zur Verfügung haben muss, damit die Menschen überhaupt auch leben können, auch gesundheitlich und auch wirtschaftlich und so weiter, damit sie existieren können. Die gehen von 1000 Kubikmeter pro Kopf und Jahr. Das ist das Minimum eigentlich, das ist die Grenze. Und alles, was da drunter, das sind auch Länder, die auch wasserarm sind, die an Wasserknappheit sind. Und da kann man sich ja vorstellen, 150 bis 200 Kubikmeter für beide Länder, das ist verdammt sehr wenig. Mhm. Wenn ich das weiter vielleicht dazu sagen könnte, also die Knappheit eigentlich in Palästina, ist ja auch bedingt durch die israelische Besatzung von, hat ja schon 1948 angefangen, das Kernland Palästina, das alte Mandatgebiet Palästina, wo dort schon damals auch die Israelis angefangen haben, großes Wasserprojekte zu planen und durchzuführen. Und das hat sich ja durch weiter fortgesetzt nach 67, wo die Israelis natürlich auch die Quellen des Wassers des Jordansflusses besetzt haben in den Golanhöhen und teils aus dem Libanon. Und so haben sie natürlich auch die gesamte Herrschaft und gesamte auch Kontrolle die Wasserressourcen. Das ist ja, was die oberflächlichen Wasserressourcen, also das, wenn wir jetzt von Jordanfluss reden, wo die Palästinenser auch seit dem 67er Krieg auch keinen Zugang haben. Vor 67 könnten die Palästinenser auch gerade im Jordantal, gab es auch Farmer, die etwa 25, man geht ja von etwa, also laut Weltbank Berichte, von 25 Millionen Kubikmeter Wasser, was die Palästinenser auch abzapfen könnten aus dem Jordan und auch ihre landwirtschaftliche Betriebe und auch die für die Lebensmittelversorgung getätigt haben, durchgeführt haben. Seit 67 haben die Palästinenser keinen Zugang. Es ist alles weggegangen. Das ist die eine erste Beschränkung, was die Flusswasser oder die wir sagen ja als Hydrologen, Oberflächenwasser, das heißt Flüsse oder auch Seen, die oben eigentlich ablaufen. Ne? Und da ist Jordanfluss gehört dazu. Die andere Beschränkung natürlich ist es auch in den Grundwasserressourcen. Einfach alles, was über Regenwasser runterkommt. Das ist Jordanien, also Palästina ist ja das Hochland. Wenn man jetzt von den beiden Gebieten, das habe ich auch am Anfang beide Gebiete geografisch, hydrologisch zusammengefügt, weil die gehören einfach alle zusammen. Das ist erstmal das Hochland, Palästina mit gerade Westbank, wo das viel mehr Regenwasser auch runterkommt, während Jordan mehr trocken ist. Mhm. Also mit Ausnahme des Nordjordan, die eigentlich eher auch zu den palästinensischen Gebieten, also geologisch auch und geografisch näher sind. Also das heißt, wir haben in Palästina also Grundwasserressourcen, erneuerbare Ressourcen, die über Regenwasser runterkommen ungefähr, man geht ja von 800 Millionen Kubikmeter, was sich auch unter die Erde sammelt, in verschiedenen Aquifern, also dieses Grundwasser
Reservoir oder so.
Reservoir, da gibt es ja drei in Palästina und hauptsächlich eigentlich ist das diese West Mountain, man spricht von dem West Mountain Reservoir, das ist das größte, der eigentlich von diesen 800 ungefähr fast die Hälfte des Wassers sammelt und da gibt es natürlich auch ein anderer, also Reservoir, der gemeinsam mit Israel ist, der in Richtung Süden geht, dieses Mountain Reservoir. Und dann haben wir natürlich auch diese Ost-Reservoir, der eigentlich am Jordantal grenzt und dann auch das Nordost mehr nach Norden. Aber diese drei verschiedenen Reservoir, bei denen sammelt sich das Regenwasser, die 800 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das ist eigentlich ganz eine Menge, also für Palästina. Aber den Palästinenser bleibt letztendlich am Ende nur kaum 100 bis 113 Kubikmeter, die Israelis ihnen erlauben zu benutzen. Das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig für fast 3 Millionen Palästinenser im Moment, die auch in der Westbank leben. Also man weiß es nicht genau, aber von den Statistiken, die man hat, also geht man schon etwa 3 Millionen Palästinenser. Während die Rest natürlich die Israelis verbrauchen selber im Kernland Israel, also die leiten das weiter.
Das wird richtig abtransportiert.
Genau. Und früher natürlich auch wurde das abtransportiert seit 1960. Mhm. Wir wissen ja, die auch aus der Region kommen, da wurde ja damals diese Quellen des Jordanwassers, da gab es ja zwei Seen, Al-Hula und Tabaria. Mhm. Al-Hula wurde ja getrocknet, schon Anfang der 60er Jahre, aber das war ja in dem Teil des Kernlandes Israels, heutige Israel. Und dann man hat dadurch natürlich die Wassermenge in dem Tabaria-See, das heutige Tabaria-See, erhöht und dadurch natürlich auch die Ableitung des Wassers in die Negev-Wüste, aber auch zur Bewässerung Tel Aviv und anderer israelischen Städten. Und das geht ja von dem Jordan, das heißt ungefähr ein Drittel des Jordanflusses schon damals, Anfang 60, 61, man geht ja von 450 Millionen Kubikmeter jährlich, die natürlich da abgeleitet werden. Und dadurch hat Jordan natürlich wenig Wasser, Jordan und auch Syrien, und vor allem auch Jordan leidet sehr stark darunter. Das ist nur einfach diese Einbeschränkung der Nutzung der Wasserressourcen, ob das jetzt Oberflächenwasserressourcen wie der Jordanfluss durch die israelische Besatzung, also auch die Grundwasserressourcen, die eigentlich in der Westbank, also die eigentlich die Palästinenser gehören und die auch Wasserrechte haben, trotz der Besatzung, aber die Besatzung natürlich diktiert seine eigene.
Ja, das ist ziemlicher Wahnsinn. Der Clemens hat damals auch erzählt, wie dann so Laster aus Israel kommen mit Wasser quasi, um dann den Palästinensern dann doch nochmal Wasser zu verkaufen, auf Basis auch von Geldern, die dann natürlich aus internationaler Hilfe bekommen.
Richtig,
und so.
Richtig,
Wahnsinn. Kannst du dann nochmal vielleicht kurz sagen, was sind denn diese Wasserprojekte? Also worum ging es da,
als du dort warst? Die GEZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die arbeitet ja im Auftrag des BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also die Finanzierung kommt ja aus den Entwicklungshilfegeldern, Steuergelder natürlich, die wir eigentlich im Auftrag der Bundesregierung durchführen. Und da ist ja die GEZ weltweit auch tätig, also mit etwa, man geht ja von ungefähr 2 bis 3 Milliarden Euro jährlich, die auch die GEZ umsetzt. Überwiegend, also 90% sind also Entwicklungshilfegelder, die aus dem BMZ und anderen Ministerien, aber hauptsächlich BMZ eigentlich, die Hauptfinanzierer, und dann gibt es andere Ministerien, Auswärtige Amt und so weiter, auch Landwirtschaftsministerium, EU auch finanziert auch teilweise Projekte der GEZ. Und die GEZ hat angefangen 1993 nach dem Oslo-Abkommen, wo da auch die Deutschen natürlich auch als ein Teil der europäischen Gemeinschaft auch beteiligt waren, also um die Friedenspolitik durchzusetzen in die Region. Also da gab es ja dieses Oslo-Abkommen, wo die Palästinenser auch das unterschrieben haben mit den Israelis. Und auch die EU war auch damals auch gefragt, sich auch aktiv zu beteiligen an Entwicklungshilfeprojekten in Palästina. Und da sind auch viele EU-Gelder da eingeflossen damals und bis heute noch natürlich in der Westbank und auch in Gaza bis vor dem Krieg. Die Deutschen haben natürlich sich auch verpflichtet gefühlt aufgrund der deutschen Geschichte hier, der Holocaust, also auch die Verantwortung nicht nur gegenüber die Israel als der Judenstaat, aber auch, dass diese Verantwortung betraf die Palästinenser. Also man wollte auch ein bisschen helfen, die Palästinenser auch durch solche Projekte unterstützen. Und da wurden wir gefragt damals, also hier von Deutschland aus, von Berlin, von meiner Abteilung, wo ich also hauptsächlich für die Nahostländer tätig war und Projekte von hier, von Deutschland betreut habe, ob wir dann Projekte beantragen und Konzepte entwickeln. Bei mir war das ja das Wasserthema, weil ich auch gerade in der Fachgruppe für Wasser und Ressourcenschutz gearbeitet habe hier in Berlin in unserer Abteilung. Und da hatte ich ja 93 so dieses Projektkonzept entwickelt, beantragt bei BMZ. Das müssen wir natürlich auch genehmigen lassen. Erstmal mit die Vorgaben, die Formalitäten, die BMZ. Und dann ging es einfach 95 los. Also wir hatten ja 95 gestartet mit diesem großen Wasserprojekt in Palästina und in Gazastreifen. Und damals war ja die Bewegungsmöglichkeit war ja gegeben. Also man könnte zwischen Palästina und Gaza reisen. Ich war sehr oft dort. Ich habe das von Deutschland also betreut, die Projekte. Und uns ging damals natürlich auch, wie geht man mit dieser Wasserknappheit also um? Und da waren ja viele Fragen auch für uns wichtig. Also erstmal Frage der Effizienz. Also wenn das Wasser knapp ist, dann muss man auch sich überlegen, wie managt man das besser, damit die Wasserverluste reduziert werden. Und das ist eine wichtige Frage, weil gerade in diesen Ländern gehen meistens 30-40% des Wassers, die man abpumpt, gehen ja durch die Verteilung verloren. Ja? Veraltete Netze, Wassernetze, die nicht also gewartet werden oder auch durch schlechtes Management, Ablesung und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Ursachen, wo diese Wasserverluste entstehen. Da haben wir, das war ein Ziel, die Palästinenser-Ingenieure auszubilden, wie können sie das Wasser effizienter managen. Mhm. Da haben wir sehr viele Capacity Building, sagen wir, Kurse durchgeführt in Palästina, aber auch in Deutschland, für diese Ingenieure in Zusammenarbeit mit deutschen Wasserunternehmen hier, die uns immer auch freiwillig und unterstützt haben, also kostenlos, weil das ist ein Teil dieser Entwicklungshilfe war und ihr auch so Verantwortung gegenüber die deutschen Einsätze in Palästina. Das war die eine Sache. Natürlich haben wir auch dort parallel dazu mit der KfW, die Deutsche Wiederbaubank, der auch mal immer aktiv mit GEZ und KfW, wir arbeiten ja sehr eng zusammen. Und KfW finanziert halt Projekte und wir führen dann mehr das Software. Also wir kümmern uns eigentlich mehr um die Ausbildung, um die Beratung, um strategische Planung unserer Partner. Aber wir haben also immer so die gleichen Partner, so ein Ministerium, Wasserministerium. In Palästina war das die Wasserbehörde, Palästinensische Water Authority. Und da hat die KfW natürlich auch eng mit der Wasserbehörde auch zusammengearbeitet, um Wassernetz zu bauen in verschiedenen Städten, vor allem in Ramallah, aber auch in Nablus und Salfit und in Hebron. Also die gesamte Wasserinfrastruktur war ja sehr veraltet. Die Israelis haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, weil sie eine Besatzung gemacht haben. Denen ging es natürlich um die Besatzung zu aufrechtzuerhalten und das Wasser natürlich abzupumpen für ihre Zwecke, aber nicht um die Palästinenser zu helfen.
Ja.
Aber das war ja eigentlich in diese Richtung. Ging es sehr schwer Richtung Trinkwasserversorgung, war die erste Priorität. Die Verfügbarkeit des Wassers für die Palästinenser zu erhöhen, also ungefähr also auf dieses Niveau von 113, 114, weil das ist ja im Oslo-Abkommen festgelegt. Ja? Mehr durften die Palästinenser nicht haben, trotz diese Friedensabkommen, also auch, die waren weiterhin trotz Oslo auch unterversorgt, was Wasserrechte betrifft oder Wassermengen betrifft. Und das zweite Thema war ja die Abwasser. Also wir haben uns natürlich auch um die Abwasserentsorgung gekümmert. Mhm. Wenn du Wasser produzierst, entsteht auch Abwasser. Und wohin damit? Also musst du es ableiten, musst du auch umweltschönend, also ableiten, beziehungsweise wiederverwenden.
Klären
für die Landwirtschaft, die Wasserkläranlagen, die mit enormen Schwierigkeiten auch durch die israelische Behörden gelaufen sind. Das war nicht so einfach, Genehmigungen zu bekommen, um Abwasserkläranlagen zu bauen. Waren ja damals schon mehrere Anlagen geplant, also um die 9 verschiedenen Anlagen, zwischen 7 und 9 Anlagen. Im Moment gibt es nur 3, die wirklich funktionieren, aber nicht ganz auch. Bei Ramallah, diese Albire-Kläranlage, die auch die KfW gebaut hat und wir das unterstützt haben. Und dann gab es halt weitere Projekte in Hebron, Nablus und Salfit und so weiter, also die immer ständig mit Problemen der israelischen Militärbesatzung waren.
Was für Probleme gab es da? Was haben die Israelis denn dagegen, dass da Wasserkläranlagen gebaut werden?
Also erstmal die Israelis natürlich auch, für sie ist es wichtig, die Wasserressourcen für sich selber
weiter zu kontrollieren.
Und zu kontrollieren. Die lassen sich keine Wasserrechte haben. Und auch diese Siedlungspolitik. Und das wissen wir, also seit Oslo-Abkommen damals als 93 Oslo gestartet haben, hatten wir ungefähr um die 200.000 Siedler. Also beziehungsweise unter 200.000 Siedler. Im Moment reden wir von 700.000 Siedler inklusive Ost-Jerusalem.
Tendenz steigend, ja.
Und Tendenz steigend. Und für diese Leute natürlich musste die israelische Behörde, auch die Wasserbehörde damals, auch Mekorot, das israelische Wasserunternehmen, die auch Wasser an die Palästinenser verkauft, aus ihren eigenen Ressourcen, hat, glaube ich, bis Clemens
davon hat
damals erzählt, auch erzählt, aber das ist bekannt, dass sie auch sogar mehr Geld verlangen für das eigene Wasser, als was die Palästinenser in ihren eigenen Brunnen haben, als was sie von den israelischen und auch Bewohnern verlangen und auch von den Siedlern. Das heißt, die brauchen diese Grundwasserressourcen für die Bewässerung, natürlich die Siedler, die intensiv die Wasserverbrauch verwenden. Also und auch
sind ja auch total grüne Siedlungen mit Rasen überall und so weiter, Parks aber in der Wüste.
Auf Kosten der Wasserressourcen, die verbrauchen sogar ungefähr, also hier ein durchschnittlicher Deutsche, verbraucht täglich ungefähr 130 Liter. Das ist, was wir wirklich, also was auch notwendig ist und was es auch gut ist, also gesund zu leben. Bei einem israelischen Siedler, also liegen diese Zahlen zwischen 400 und 600 Liter pro Tag. Da kann man sich ja vorstellen, bei den Palästinensern in Westbank durchschnittlich 50 Liter, 25 bis 50 Liter. Mhm. In den ländlichen Gebieten sogar unter 25, also meistens 16 und so weiter. Und durchschnittlich in Ramallah hat natürlich bessere Versorgungsmöglichkeit. Das ist, liegt bei 50, manchmal 75, also da unterscheiden sich die Städte. Aber überall, die Palästinenser verbrauchen nicht mehr als 50 Liter pro Tag, während ein Israelis zwischen 400 und 600 Liter.
Israelische Siedler in der Westbank.
Siedler in Israel, Kernland, wir brauchen auch viel mehr als die Palästinenser, aber so ungefähr vergleichbar wie wir hier, die europäischen Standard bei 200 liegen sie, 150 bis 200, während die Siedler natürlich fast sechsfache, sagt man eigentlich, und auch mehr als sechsfache als die Palästinenser verbrauchen. Und das ist wirklich die Diskriminierung durch die Besatzung, was die Palästinenser auch tagtäglich begegnen.
Ja, es gibt da so einen Begriff, der wird oft benutzt, der sogenannten Wasserapartheid. Also diese Idee, dass da wirklich eine Herrschaft auf beide Bevölkerungen stattfindet, aber natürlich so arg diskriminierend, wie du das gerade beschrieben hast. Kannst du mal vielleicht, also aus deiner Erfahrung, mal gerne auch anekdotisch erzählen, was ist denn dann so die Konsequenz für das Leben der Palästinenser dort, die dort mit so wenig Wasser zurechtkommen müssen? Also wie drückt sich das aus in deren Alltag?
Es ist natürlich problematisch, weil man hat ja gehofft damals zu Oslo-Prozess, dass es irgendwann natürlich auch so zu einer Palästinenser-Staat kommen kann, diese Zwei-Staaten-Lösung, die angekündigt war, und dann auch die Palästinenser natürlich auch eine lebensfähige Stadt haben mit Wirtschaft und so weiter und so weiter. Und da gehört natürlich Wasser dazu. Also ohne ausreichende Wasserversorgung kannst du überhaupt keine nationale Wirtschaft entwickeln. Und das ist das große Hindernis im Moment innerhalb Palästina, weil Wasser ist nicht da. Wasser ist nicht da, um Lebensmittel also zu produzieren, dass man dann ein Teil von dem von Jordantal zum Beispiel oder die kleine Farmtätigkeit, die gibt es ja immer noch, aber sehr beschränkt, im Raum von Jericho. Und auf den ländlichen Gebieten, da versuchen die Leute ein bisschen eigene also Lebensmittelproduktion zu betreiben, natürlich um eigene Produkte herzustellen, um sich selber zu versorgen. Aber die haben kein Wasser. Ja. Also das heißt, auch für die Lebenserhaltung der Menschen, die Grundlage, die
Nahrungsgrundlage,
fehlt das Wasser total. Und dann, wenn du auch von Wirtschaft redest, fehlt auch, weil wie willst du einfach Wirtschaft betreiben, Firmen und so weiter. Ohne ausreichende Wasserversorgung. Und das entzieht eigentlich die wichtigste Grundlage eine Gesellschaft, der sich dann entwickeln, unabhängig und eine eigene Wirtschaft zu haben und eigene souveräne auch Land und Politik zu betreiben. Und ich glaube, das ist das große Problem, was auch viele verkennen hier, denken, ja, Zwei-Staaten-Lösung, aber welche Grundlagen haben wir im Moment? Und die Israelis leider schon damals, von Anfang an, auch seit Oslo, haben überhaupt alle Grundlagen, die eigentlich als Bedingung sein müssen, damit eine Wirtschaft entsteht, immer kaputt gemacht, immer auch rausgenommen, damit die Palästinenser letztendlich am Ende überhaupt keine wirtschaftliche Existenz haben und keine wirtschaftliche Grundlage haben, ihre eigene Gesellschaft aufzubauen. Und das sind die Probleme, die ständig die Palästinenser, oder ob das Behörden und Institutionen oder Bevölkerung begegnen mit den Israelis, durch die israelische Besatzung, abgesehen von der politischen Spannung, das auch da läuft.
Also
allein die zu Wasserfragen und wirtschaftlichen Fragen sind die Palästinenser 100% abhängig von der israelischen Wirtschaft. Und das ist keine Grundlage, um dann eine unabhängige Gesellschaft zu entwickeln, eine Wirtschaft, eine eigene Wirtschaft, eine eigene Stadt. Daher finde ich diese Rede von dieser Zwei-Staaten-Lösung im Moment, es ist mehr Rhetorik als Wirklichkeit, weil in Wirklichkeit die Israelis lassen so eine zweite Stadt nicht entstehen. Das wollen sie ja.
Das ist nie das Ziel gewesen.
Das wollen sie auch nicht.
Und da gibt es ja mittlerweile sogar auch Dokumente über diese Verhandlungen, dass das von Anfang an eigentlich
abzuhängt. Netanyahu sagt ja ganz offen, wollen ja keine Palästina.
So ist es. So ist es. Vielleicht mal konstruktiv gesprochen, weil ihr seid da ja auch unterwegs gewesen als ja, Entwicklungshelfer quasi, die versuchen, der Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, sodass die Leute auch ihre eigene Wasserversorgung mehr in den Griff kriegen. Gibt es für dich da positive Ansätze? Hast du das Gefühl, dass man deren Wassersituation überhaupt gegenwärtig lösen kann? Und wenn ja, wie?
Also ich meine, auf die, sagen wir so jetzt, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, mit den NGOs, mit der Institutionen eigentlich war für uns auch sehr, sehr, sehr gut, weil die Menschen natürlich sehr motiviert waren. Und die haben ja immer also diese Hoffnung gehabt, also es wird was. Mhm. Und daher haben sie sich auch an die Projekte sehr, sehr engagiert beteiligt, aber auch vor diesem Oslo-Prozess ja in Palästina ist ja eine starke zivile Gesellschaft gewesen, die sich um alles gekümmert haben, bevor die Behörde überhaupt nach Palästina kam. Entschuldigung, haben sich die Palästinenser auch selber um ihre eigene Versorgung gekümmert, ja. Und dann entstanden noch viele NGOs, aktive NGOs, die sich um Wasserfragen, Landwirtschaft, Gesundheit und so weiter gekümmert haben. Und daraus später natürlich die Ministerien entstanden, die palästinensische Autonomieregierung. Und natürlich, das eine, die positive also Erfahrung, also die Engagement, die Motivation von den Menschen, also dass die Menschen wollen endlich einfach ihre Frieden haben, die wollen endlich mal einfach leben, ihre eigene Gesellschaft aufbauen, aktiv sein, ihre Freiheit, ihre Selbstbestimmung Recht bekommen und sich um ihr eigenes Land kümmern. Und das hat uns auch sehr motiviert. Und das war eine tolle Erfahrung, weil wir vergleichen das immer mit anderen Ländern. Wir waren ja nicht nur in Palästina tätig, auch Erfahrung aus anderen Projekten in anderen Entwicklungsländern. Sieht man, wie stark die Unterschied, die Motivation ist. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Das ist eine sehr gute also Erfahrung für uns gewesen, dass diese Menschen, wenn sie die Möglichkeit hätten, also die politische Rahmenbedingungen hätten, dann würden sie schnell und ohne bürokratischen Probleme ihr eigenes Land entwickeln und auch weiter auch ihre Zukunft auch sichern. Da waren wir uns hundertprozentig sicher. Aber leider die politischen Rahmenbedingungen, die Israelis durchsetzen durch die Besatzungspolitik, durch die Siedlungspolitik, durch auch die Enteignung und so weiter, auch die Entzug der Wasserrechte und so weiter. Also diese ganzen Rahmenbedingungen haben natürlich wenig geholfen, diese Entwicklung in die Richtung zu unterstützen. Vielleicht andere Erfahrung ist klar. Also wir haben ja versucht, aufgrund der Knappheit zum Beispiel, und vor allem, das war auch stärker in Jordanien, aber auch noch in Palästina, Fragen die Wiederverwendung des Abwassers. Also anstatt das Abwasser sehr aufwendig aufzubereiten, also haben wir versucht, gemeinsam mit auch Partner hier aus Fachpartnern aus Deutschland Wege zu finden, wie man auch durch natürliche Verfahren das Abwasser reinigen kann. Also die nicht so aufwendig, die kaum Energie brauchen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie Pflanzenkläranlagen zum Beispiel, wie Stabilisierungsbecken, man lässt das Abwasser nur laufen eine bestimmte Zeit, aufgrund die Wetterbedingungen dort, die Temperaturen gerade im Sommer, die heißen Temperaturen, da findet ja eine natürliche Oxidation auch statt und das Abwasser reinigt sich natürlich selbst, wie in der Natur eigentlich. Mhm. Ne? Aber man muss einfach diese natürliche Bedingung übertragen. Technisch bisschen ermöglichen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Wiederverwendung des Abwassers. Auch die Israelis haben gute Erfahrungen damit. Also auch aus deren Erfahrung. Also die Effizienz der Wassernutzung, der Abwassernutzung. Also da gab es ja Austausch natürlich und da kann man ja auch von allen Seiten auch was profitieren. Das haben wir versucht durchzusetzen. Mit gutem Erfolg natürlich. Auch das wo die Palästinenser auch mitgemacht haben. Man kann es natürlich, wenn man einen größeren Rahmen hätte, wenn die Kläranlagen genehmigt wurden, nicht die Genehmigung verhindert wurde durch die Israelis, man hätte natürlich viel mehr machen können und das auch ausweiten. Also ich vergleiche immer die Erfahrung in Palästina mit Jordanien. In Jordanien haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten gehabt, weil einfach die Regierung voll hinter uns stand und wir haben solche Projekte durchgeführt, weil die Rahmenbedingungen natürlich das erlaubt haben und wir haben Anlagen in Jordanien, die sehr gut funktionieren, die ökologisch sehr gut funktionieren, auch ein Beispiel sogar wie für Deutschland sein könnten. Also auch reiche Länder können sie natürlich, auch wenn sie umweltschönend arbeiten, können Sie natürlich auch solche Anlagen ganz gut gebrauchen, ne, und anwenden.
Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu Gaza, weil das ist ja eigentlich der das Thema, was heute gerade sehr auf der Tagesliste steht. Wir haben viel auch über die Situation der Westbank gesprochen und dass eigentlich das die ganze Wassersituation, auch die Wassersituation Israels aus der Westbank eigentlich ausgeht. Ja, also kannst du mal was zu der Wassersituation in Gaza sagen? Wie unterscheidet sie sich von der Situation im Westjordanland?
Okay.
Haben die Leute in Gaza das gleiche Problem? Gibt es da auch diese Wasserkrise und wie drückt die sich da aus? Wie zeigt sich da?
Okay, also Gaza, das wenn man von Gaza, von Wasserressourcen in Gaza spricht, dann muss man natürlich auch dieses Küstenreservoir auch nennen. Das ist diese Reservoir, die entlang die Mittelmeerküste läuft und die auch natürlich von Israel halt sehr stark beansprucht. Ein Teil landet natürlich in Gaza. Da sind ungefähr, geht man dann davon aus, von 75 Millionen Kubikmeter Wasser, die eigentlich nach Gaza fließt. Ja? Und die Israelis, die brauchen ungefähr 450, also da wird ja immer nutzt leider, diese Küstenquere auch von der israelischen Seite. Je nachdem, wie viel die Israelis abpumpen von diesem Reservoir, da bleibt ja der Rest für die Gaza-Leute. Das sind 75, das schwankt manchmal, aber das ist die durchschnittliche Zahl von den Mengen, die in diesem Aquifer sind. Und das ist natürlich wenig, aber im Vergleich zur Westbank, das ist besser. Also wenn man das verteilt auf die Bevölkerung, da haben die Menschen in Gaza eigentlich mehr Ressourcen, wenn man das vergleicht mit Westbank, die mehr Ressourcen haben in ihre natürlich Speicher unterirdisch, aber die halt durch die Restriktionen die Israelis nicht verfügbar ist.
Wie kommen die an dieses Wasser ran? Durch Brunnen einfach? Oder?
Da wird der Brunnen gebaut. Ja, dann wird abgepumpt, so 200 bis 300 Meter tief, aber jetzt wird immer tiefer, weil durch die Übernutzung von der israelischen Seite, man pumpt noch viel, bohrt noch viel tiefer, um Wasser zu bekommen. Und dann wird die Qualität des Wassers schlechter, dann wird sie salzhaltiger, weil die weiteren Schichten, geologischen Schichten des Wassers immer schlecht ist. Das Problem bei Gaza ist die Wasserqualität. Es gibt ja diese 75 Millionen, die in dem Aquifer, also durch Brunnen, abgezapft werden. Aber die Bevölkerungszahl hat sich ständig vermehrt. Ja. Also immer mehr Menschen im Vergleich zu 67 bis heute leben in Gaza, dieses 2,3. Ich denke, das ist ja die offiziellen Statistiken, aber die Zahl muss eigentlich viel höher sein als das, was da in den Medien verbreitet wird. Und das ist natürlich zu wenig für die Menschen. Das heißt also, die Knappheit ist auch da vorhanden. Aufgrund nicht nur die Mengen, aber auch aufgrund der schlechten Qualität, weil dieses Wasser durch die Übernutzung von beiden Seiten, natürlich auch von Israel, aber auch von Gaza, weil die Muslime haben tiefer bohren in die Küste, um da Wasser zu holen, passiert, dass auch die Meereswasser also entsteht ja ein Vakuum, also ein geologischer Zustand bei solchen Gebiete, die am Rande von Küstengebiete ist. Wenn man tiefer bohrt, dann kommt, man sagt ja Meereswasser Intrusion, ich weiß nicht, wie der deutsche Begriff, der Intrusion, also vom Englischen her, also der sickert das Meereswasser in Grundwasser.
Ja, okay.
Dadurch wird das Grundwasserqualität natürlich
versalzen.
Und das ist, wenn du in Gaza warst, also, und das kenne ich ja aus meiner Erfahrung, bei Dienstreise in Gaza, in den Hotels, wo auch trotzdem das Wasser wird gereinigt durch Filteranlagen.
Klar.
Aber trotzdem, wenn du dann duschst dort, dann merkst du, wie salzhaltig das Wasser dort ist. Und das ist bekannt in Gaza, dass das Wasser die Qualität sehr schlecht ist und sehr, sehr salzhaltig ist. Also die WHO zum Beispiel hat ja klassifiziert, die geht davon aus, dass ungefähr 5-10% dieses Wassermengen, was Gaza hat, diese 75 Millionen, also safe sind. Also
überhaupt nur überhaupt nutzbar sind eigentlich.
Nutzbar sind, ganz genau. Also 5-10%, nicht mehr. Und daher ist auch die diese Beschränkung, auch die Verfügbarkeit, die Mengen aufgrund der Qualität ist sehr gering. Und für diese große Zahl von der Bevölkerung herrscht dort auch Knappheit, mengenmäßig, aber qualitätmäßig. Und das große Problem jetzt in Gaza kommt dazu, dass diese Abwassersituation natürlich ist auch sehr schlimm, weil auch die Abriegelung des Gazastreifens, die Verhinderung von Import von Rohre, die Abwasserrohre, weil für die Israelis diese Rohre könnten zu Kanonen entwickelt werden und dann eine Gefahr für ihre Sicherheit, deshalb verbieten sie das. Also diese Beschränkung führt natürlich dazu, dass auch die Entwicklung, die technische Entwicklung auch im Abwasserbereich auch sehr, sehr schlecht ist und leidet darunter. Irgendwann haben die Palästinenser natürlich geschafft, durch die Tunnelanlagen schmuggeln zu lassen und trotzdem ein paar Kläranlagen zu bauen, gerade auch diese UNRWA-Kläranlage in Gaza. Das ist die größte übrigens, die finanziert durch die UNRWA und auch einige Spenden aus dem Ausland, die einigermaßen natürlich auch funktioniert, aber nicht 100% im Vergleich zu der Abwasserkläranlage in Deutschland. Also da wird ja das Wasser gesammelt, also Abwasser gesammelt in Lagunen und dann irgendwann ins Meer reingelassen. Ja? Aber das ist auch nicht das optimale Lösung für die Abwasserentsorgung. Aber was ich sagen will, dass auch durch die extreme Situation, dass die Abwasserentsorgung nicht richtig stattfindet, kommt das zu weiterer Verunreinigung
des
Grundwasserressourcen und vor allem diese Nitratkonzentration. Das haben wir viele Wissenschaftler gemessen, auch palästinensische Wissenschaftler in Gaza. Wir haben es auch durch unsere Projekte in Gaza auch durchgeführt. Das ist sehr hoch, wirklich sehr hoch. Da liegt Grenzwert ist normalerweise 50 Milligramm per Liter, was die WHO so vorgibt. Da hat man in Gaza Konzentrationen, die vierfach und fünffach drüber liegen. Und man merkt das, es gibt ja dieses typische Krankheit in Gaza, man nennt das Blue, da gibt es einen bestimmten Begriff, den habe ich mir aufgeschrieben, diese Blue-Syndrom, das ist Blue-Child-Syndrom, nennt sich das. Das ist ja bei Mediziner bekannt. Wenn die Kinder, die Säuglinge natürlich Wasser mit höheren Nitratkonzentrationen trinken, das oxidiert bei denen im Blut das Hämoglobin. Ne? Mhm. Das heißt eigentlich, dass das die haben immer zu wenig eigentlich, da fließt im Körper zu wenig Blut und die können auch schlecht atmen und dann werden die blau. Also vom Gesicht zum Sterben
sie. Nicht genug Sauerstoff.
Ja. Dann sterben sie dran. Und das ist eine weit verbreitete Krankheit in Gaza. Bei den Säuglingen, bei den Kindern, viele sterben leider unter, also gerade die unter Fünfjährigen, aufgrund der schlechten Wasserqualität. Und man weiß ja, dass die meisten Kinderkrankheiten in Entwicklung sind wasserbedingt, weil die Wasserqualität sehr schlecht ist. In Gaza ist natürlich sehr extrem. Und das kommt dann natürlich dazu, dass die gesundheitliche Lage dort sehr, sehr, sehr schlecht ist. Vielleicht ergänzend dazu, was machen die Palästinenser auch seitdem, aufgrund dieser Situation, gucken die Palästinenser, dass sie dann Richtung Entsalzungsanlagen gehen.
Es gibt so einen
Desalifier,
glaube ich.
Genau, die ist ja leider inzwischen kaputt. Ja. Das ist bei Rafah, Deir el-Balah Rafah, da die Gegend, also das große Entwässerungsanlage, also Entsalzungsanlage in Gaza, die auch von verschiedenen Donor finanziert wurde.
Die wurde durch das Bombardement
wurde die zerstört. Ist kaputt, die gibt es nicht mehr. Und nicht nur das eigentlich, die Palästinenser, man weiß ja, dass in Gaza, habe ich ja vor ein paar Tagen einen Artikel in der Haaretz gelesen, da hat sich einer Wissenschaftler, einer Biologe in Israel sich mal Gedanken gemacht über die Situation in Gaza und leider auch eine zynistische Einstellung und sagt, ja gut, wir haben ja eigentlich immerhin einen Vorteil des Gaza-Kriegs, dass die Palästinenser nicht mehr Abwasser ins Mittelmeer einleiten, weil sie kein Wasser haben. Und er geht davon aus, von einer...
Zynisch, ne?
Sehr, sehr zynisch und man kann sich wirklich ärgern, dass ein Wissenschaftler sowas sagt und behauptet, er sei Wissenschaftler. Fragt man sich auch, welche Moral haben diese Menschen. Und man geht davon aus, laut auch UNRWA jetzt Berichte und WHO-Berichte, dass das Wasserversorgung in Gaza maximal bei 3 Liter pro Tag liegt. Und wir sprachen ja von diesen 100, 150 Liter, was jeder Mensch eigentlich braucht, damit man leben kann. Also die Menschen dort, die verdursten, die verhungern Und das ist natürlich sehr, sehr schön.
Ja, ja, da gibt es auch zig Videos, wie Leute dann in irgendwelchen Schlangen anstehen, um eine Flasche, ja, kleine Flasche Wasser zu, ja, kriegen. Andere Kinder, die, ja, irgendwie so, wenn es mal geregnet hat, Pfützen auf dem Boden noch ausbuddeln, ja, damit das Wasser dann mitgenommen wird. Ja. Jetzt gehen wir mal vielleicht zurück zum Anfang von dem Krieg. 7.10. hat ja der Galant sofort angekündigt, ja, dass Gaza komplett abgeriegelt wird und dass da nichts reingeht, ja, vor allem, dass sie auch das Wasser abstellen. Nun hast du ja gesagt, die haben ja eigentlich dann Zugriff auf Brunnen dort. Das Grundwasser, ja, ist allerdings quasi eigentlich zu fast 90%, vielleicht sogar mehr, verseucht, ja, nicht, ja, trinkbar, beziehungsweise nicht gesund trinkbar. Was hat das für Auswirkungen? Soweit ich weiß, ist das Wasser, was von Israel reinkommt, sind nur 2 bis 5% von dem Wasser, was da in Gaza vorrangig ist. Was hat das für Auswirkungen, wenn die das Wasser ausschalten?
Wenn sie das abdrehen, natürlich ist es ja sehr schlimm. Und das ist ja, und das haben sie ja gemacht.
Das, ja, ist, das ist,
genau. Kommen nur 3 Liter. Auch diese verseuchtes Wasser, das diese 75 Millionen, das ist ja gut für die Palästinenser. Die haben teilweise die Palästinenser durch ihre eigenen Brunnen rausgeholt, aber auch von der israelischen Seite. Da wird auch Wasser nach Gaza weitergeleitet. Das ist ja abgedreht. Aber das ist eigentlich das Wasser, die Palästinenser durch diese Entsalzungsanlagen für die Selbstversorgung bis jetzt durchgeführt haben, aufgrund der Knappheit und damit auch diese Qualität verbessert wird. Da hat sich schon seit so Ende 2000 bis heute hat sich diese Industriebereich, die Entsalzungsanlagen, diese hohen Entsalzungsanlagen, hat sich sehr, sehr stark entwickelt durch eigene Investitionen. Das heißt, fast 50% der Haushalte in Gaza haben ihre eigene Kitchen-Entsalzungsanlagen, einfach im Haus, also kleinere Anlagen, diese Reverse-Osmose-Anlagen, die kannst du ja kaufen, kostet 200 bis 300 US-Dollar, kann man ja importieren aus Indien, aus, was weiß ich, China, ja, ja, und Korea. Und natürlich das Wasser, was von den Israelis kam, oder auch durch das Wassernetz, durch die Brunnen, die sehr salzhaltig war oder nitrathaltig auch, die wurden in den Häusern natürlich auch entsalzt da und auch gereinigt. Und deshalb haben die Menschen, die sich auch das leisten können,
ja, klar,
50%, immerhin also qualitative Trinkwasser zur Verfügung gehabt. Aber das Wasser fehlt jetzt. Ne?
Ja.
Alles ist kaputt, aus Israel kommt nichts, die Brunnenanlagen wurden bombardiert, also die Leute sind angewiesen an dieses Wasser, was sie durch die humanitäre Hilfe bekommen, die sehr, sehr knapp ist. Aber es gibt, die Wasserversorgung ist total kaputt.
Ja.
Es ist zerbrochen, also bombardiert.
Was ist die Motivation dahinter? Warum dreht man einer Bevölkerung, also selbst wenn man jetzt sich irgendwie im Krieg gegen die Hamas befindet oder irgendwas in der Richtung, warum dreht man einer ganzen Bevölkerung den Wasserhahn ab?
Ja, ich meine, das ist, man kann ja auf die Finger zählen, also Israel hat ja durch ihre Einmarsch versucht, die militärische Widerstand der Palästinenser zu brechen, also angeblich, weil sie wollen sie Hamas vernichten, haben sie ja militärisch nicht geschafft. Man merkt, dass der Widerstand immer weiter zunimmt. Und daher versuchen sie natürlich durch diese anderen Mittel, unmenschliche Mittel, durch die Menschen zu verhungern und zu verdursten, dieser Druck natürlich auch auf diese Widerstandskraft der Menschen zu brechen durch diese unmenschliche Methoden durch Hunger und Durst. Und dadurch begegnen die Israelis diese Widerstand mit nicht nur diese militärische Bombardierung von Zivilisten, über 90%, die Todesopfer sind Zivilisten, sind Kinder und Frauen, die wollen natürlich auch die Menschen verhungern lassen und verdursten lassen und hoffen, dass dadurch dieser Widerstand erreicht werden kann und das
gebrochen werden
kann. Kennt man also in die Geschichte. Die Nazis haben versucht, durch ihren Einmarsch damals in osteuropäischen Ländern haben sie auch, viele Menschen sind damals an Hunger gestorben, auch gerade in Russland oder auch in anderen Ländern, die sie unter ihrer Besatzung waren. Das sind alte bekannte Methoden von faschistischen Regimes. Und dazu für meine Begriffe gehört auch Israel.
Die USA haben jetzt gerade einen großen Aufwand gemacht, so eine PR-Aktion eigentlich mit dieser sogenannten Luftbrücke. Jetzt, ja, reden sie darüber, ja, dass, ja, sie so einen Port auch noch bauen wollen, einen Hafen irgendwie so, ja, vor Gaza, auf das Hilfe reinkommt. Und Teil der Hilfe sind natürlich dann auch Lebensmittel, aber natürlich auch viel Medizin, inklusive Wasser. Was hältst du von diesen Aktionen?
Für mich ist es eine Augenwischerei. Also das ist, ich frage mich eigentlich, die USA mit ihrer riesen Einflussmöglichkeiten an Israel ständig mit Waffen versorgt, die hätten andere Möglichkeiten eigentlich auf Israel Druck auszuüben, um die Grenzübergänge zu öffnen und die Nahrungsmittel durch diese Grenzübergänge reinzulassen. Da ist die wirkliche humanitäre Unterstützung für die Palästinenser, weil diese Peanuts, was sie aus der Luft runterschmeißen, da kommt erstmal die Hälfte, landet im Meer, das haben die Palästinenser, auch viele Palästinenser bestätigt, oder auch in Israel selber, da im Nord Israel, und die kriegen die Palästinenser sehr wenig, und ein Teil von diesen sogar Sachen, die runterlanden, die verursachen auch Schäden bei den Menschen, weil etliche Menschen sind auch dran gestorben, weil die diese schweren Sachen natürlich auch auf Menschen runterkommen, weil die Leute natürlich nach Lebensmittel suchen, die gehen ja, ist ein Chaos. Wenn sie merken, da kommt irgendwie von oben was, dann rennen sie dahin und da passieren Unfälle und da sind auch schon ein paar Menschen auch dran gestorben. Also ich finde, das ist einfach eine Augenwischerei, das ist eine Heuchlerei, was die Amerikaner mit diesen Mitteln versuchen, auch über das Meer, diese Hafen über das Meer. Ich bin skeptisch, ob das wirklich tatsächlich die humanitäre Lage verbessern kann. Es kann sein, dass was reinkommt, aber das ist für die Menschen dort wirklich Peanuts. Also der einzige wirkliche Druck musste auf Israel international ausgeübt werden, um die Grenzübergänge zu öffnen und Lebensmittel reinzulassen. Und das tun die Amerikaner leider nichts in die Richtung.
Sie könnten es auf jeden Fall tun sie es auf jeden Fall nicht. Ja. Deutschland gilt ja auch international zumindest, gilt es als einer der größten Unterstützer Israels. Das hast du aber auch schon gesagt. Gleichzeitig haben die sich auch immer darum gekümmert, dass Hilfe bei den Palästinensern auch ankommt. Humanitäre Projekte waren da immer am Laufen eigentlich. Ja, ja. Und es war auch immer so ein bisschen fast wie so ein Doppelspiel. Auch die Israelis sich ganz oft darüber beschwert, wie die Deutschen natürlich auch UNRWA unterstützen, ja. Zum Beispiel auch diese Wasserprojekte. Ja. Das ist ja alles deutsches Geld, wie du das meintest, ne? Das wird auch von der Regierung hier beschlossen. Was ist denn da Deutschlands Interesse an der Sache? Warum einerseits Israel jetzt auch wieder, wenn es um den ICJ geht, in der Unantastbarkeit eigentlich verteidigen? Sagen, nein, das kann niemals ein Völkermord sein und dafür stehen wir mit unserem deutschen Namen quasi. Ja. Andererseits aber dann auch gleichzeitig irgendwelche solche Hilfsprojekte am Laufen halten, um die katastrophalsten Auswirkungen der israelischen Politik dann doch noch abzumildern. So, was ist da die Ratio? Was glaubst du? Wie schätzt du das ein?
Also ich denke, die deutsche Rolle ist leider beschämend. Das muss ich sagen. Jetzt sagen wir gerade seit dem 7. Oktober diese Haltung von unserer Regierung, die bedingungslose Unterstützung Israel, diese Stadt Rezon, was Herr Bundeskanzler ganz am Anfang stark dargestellt hat, halte ich für falsch, weil hier geht es wirklich um einen Krieg gegen Menschen, also was die Israel betreibt. Unabhängig davon, was am 7. Oktober passiert und die Tötung von Zivilisten, was jeder Mensch verurteilt, das ist ein anderer, das ist keine Frage. Aber hier handelt es sich natürlich um eine Besatzung, der sich auch gegen die Besetzten, auch die Menschen dort, die unter Besatzung leben, angreift und tötet tagtäglich. Und hier stellt sich auch die Bundesregierung hinter so eine Regime, eine Regierung, die aus Parteien besteht, die rechtskonservativ sind, die auch selber sich als Faschisten bezeichnen, die Nationalsicherheitsminister Ben Gafir und Smotrich, die Finanzminister, die sagen selber, wir sind ja Faschisten, also die schämen sich nicht von diesem Begriff und verlangen die Tötung die Palästinenser. Haben sie auch früher verlangt, Ben Gafir ist bekannt, kommt aus der Siedlung in Hebron, wo er aufgeschrien hat, dann tötet die Araber, tötet die Araber, das ist bekannt von ihm, das hat er sich später ein bisschen verändert. Daher finde ich so eine Haltung für falsch, weil das zeigt, dass es nicht menschlich, moralisch begründet ist. Ja. Und läuft leider für mich einfach Richtung die offizielle Politik der Amerikaner. Die Deutschen haben nie versucht, einen Einfluss auf Israel auszuüben und die haben auch von ihren Möglichkeiten nie einen Nutzen geholt, um mal wirklich einen Einfluss in die Region was zu erreichen. Die haben sich immer hinter die Amerikaner gestellt. Also das heißt, eine eigene Außenpolitik hat Deutschland nie betrieben, aber auch die EU nicht, was Nahost betrifft. Weil die Amerikaner haben das für meinen Begriff, für mein Verständnis immer bestimmt. Und so benimmt sich die Bundesregierung. Also einfach, was die Amerikaner also offiziell an Politik betreiben, stellt sich Deutschland dahinter. Und daher finde ich so eine Politik eigentlich nicht korrekt. Also kritisiere ich das einfach sehr.
Okay, gut, dann vielleicht eine letzte Frage geht auch nochmal ein bisschen zurück zu dieser Frage nach dem konstruktiven Lösungsansatz für diese Katastrophe. Was gäbe es denn zu tun? Gibt es Lösungsansätze, regionale Lösungsansätze, vielleicht Kooperationen mit anderen Ländern, die man angehen könnte, um diese Wasserkrise, diese Wasserproblematik in Palästina zu lösen? Wie siehst du das?
Ja, ich denke, das war eine Frage, hast du am Anfang gestellt, welche positive Erfahrung wir aus den Projekten hatten. Und ich denke, eine dieser positiven Erfahrungen, weil unsere Projekte waren ja regional. Ich habe ja erzählt, dass ich ja für ein Projekt zuständig war, für EU-finanziert, wo wir die regionale Kooperation Palästina, Jordanien, Libanon, und teilweise auch Ägypten, Marokko, Tunesien, drin hatten in einem Konsortium von Partnern. Da gehört Israel nicht dazu, weil Israel kein Entwicklungsland. Aber in diesem Projekt haben wir Ansätze der regionalen Kooperation besprochen, gerade in Wasserfragen. Ja. Und wenn ich die Jordanfluss betrachte mit seinen Anrainerstaaten, da gehört natürlich Syrien, Jordanien, Palästina und Israel dazu, das sind diese Ländern, genau wie der Nil-Fluss, wo mehrere Länder, es waren 8, 9 verschiedene afrikanische Länder dranhängen. Da gehört immer eine regionale Kooperation. Man kann nicht, ein Land kann nicht alles bestimmen, egal wo sie sitzt, ob sie jetzt an die Quellen des Flusses sitzt, oder an den Quellen, die Ressourcen sind, die kann nicht alles bestimmen, die muss natürlich die Kooperation suchen. Und das gilt auch für den Nahost, das gilt für Jordan-Fluss, das gilt aber auch für die Wasserressourcen in der Westbank. Das heißt, Israel muss natürlich endlich mal aufhören, eine Besatzungsmacht zu betreiben und schauen, dass sie sich auch in die Region integriert und guckt, um diese Zusammenarbeit mit den anderen Ländern auf Augenhöhe, und da gehören die Palästinenser dazu, und die Besatzung muss natürlich aufhören. Und daher denke ich, dass es, man kann von regionaler Kooperation sprechen, aber solange die Besatzung da ist, kann man das nicht erreichen. Aber das wäre auch eine Option, wenn die politischen Rahmenbedingungen das erlauben. Das wäre eine Option, wo Israel sich auch integrieren kann. Nicht nur rein aus opportunistischen Interessen Kooperation sucht mit den arabischen Golfstaaten, Saudi-Arabien und den Emirat, allein um wirtschaftliche Projekte zu betreiben, aber auch die Sicherheitspolitik bleibt ihr Anspruch, natürlich diese Besatzung nicht beenden zu lassen. Und solange das nicht geändert wird, denke ich, lässt sich das nicht erreichen. Aber das wäre eine Option, wir hatten eine gute Erfahrung damit, gerade mit Jordanien, Libanon, Syrien damals, auch innerhalb die Nilstaaten, auch Ägypten, Äthiopien, Sudan, also hatten wir auch solche Projekte auch in die Richtung durchgeführt. Und da lässt sich was machen. Aber da muss man wirklich die politischen Rahmenbedingungen schaffen. Und da ist Israel ein Hindernis, leider.
Also im Endeffekt, was man daraus lernt, ist, es gibt weder technische noch materielle Gründe dafür, dass irgendwer in dieser Region, Israelis noch Palästinenser, groß Durst leiden müssen. Am Ende sind die Gründe dafür, dass es da diese Wasserknappheit gibt, eben politische Gründe. Genauso wie es keine militärischen Gründe gibt, Wasser abzustellen für die Bevölkerung in Gaza, auch dafür gibt es, wie gesagt, politische Gründe. Und das ist dann sicherlich das, was man daraus lernt. Ja. Okay, Ismail, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns deine Einblicke gegeben hast. Und hoffentlich bald mal wieder vielleicht zu einem verwandten Thema. Jedes Mal. Vielen Dank an alle Leute, die zugehört haben und alle Leute in den Kommentaren. Und damit bis bald. Wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.